Herzlich willkommen zu dem Vortrag zum Thema NDG. Es geht zum Thema Rück- und Ausblick zum Nachrichtendienstgesetz. Als Sprecherin haben wir Valentina Stefanovic. Sie ist von der humanrightswatch.ch, eine Menschenrechtsorganisation aus Bern. Die Menschenrechtsorganisation verschiedene Projekte am Laufen zum Thema Rassismus und Freiheitsentzug. Und ich leite jetzt über zum Vortrag.
Sehr geehrte ZuschauerInnen und ZuhörerInnen, ich begrüße Sie ganz herzlich zu meinem heutigen Vortrag. Ich freue mich natürlich sehr, dass ich am Winterkongress der digitalen Gesellschaft einen Input geben darf und widme mich heute dem Thema NDG Rück- und Ausblicke zum Nachrichtendienstgesetz des Bundes. Kurz zu meiner Person. Mein Name ist Valentina Stefanovic. Ich bin Juristin und ich habe mein Studium der Rechtswissenschaften im Jahr 2019 an der Universität Bern abgeschlossen und ich bin aktuell Leiterin der deutschsprachigen Redaktion und Co-Koordinatorin der NGO-Plattform Menschenrechte Schweiz bei der NGO humanrights.ch. Ich beschäftige mich noch nicht allzu lange mit dem Thema Nachrichtendienstgesetz und den Praktiken des Nachrichtendienstes. Ich habe im Rahmen der Arbeitsgruppe Sicherheit, eine Arbeitsgruppe der NGO-Plattform Menschenrechte Schweiz, im letzten Jahr zuerst mal von der Revision des Nachrichtendienstes gehört und mich daraufhin mit der Geschichte des Gesetzes und den Kontroversen rund um den Nachrichtendienst etwas vertieft auseinandergesetzt und ich möchte Ihnen nun meine Erkenntnisse etwas näher bringen. Zum Aufbau meines Referats, ich möchte Sie in die Probleme einführen, die aus der Perspektive der Zivilgesellschaft und den engagierten NGOs aktuell bei der Anwendung des Nachrichtendienstgesetzes bestehen. Um diese ziemlich komplexe Thematik zu erfassen, werden wir zuerst bestimmte Hintergrundinformationen zur Entstehung des heutigen Nachrichtendienstes beleuchten und dann die Geschichte des Gesetzes aus dem Jahr 2017 rekonstruieren. Schließlich werfen wir einen Blick auf den Inhalt des Gesetzes und weshalb dieser aus grund- und menschenrechtlicher Sicht zum Teil doch problematisch ist und schauen uns an, welche Missstände in der Anwendung des Gesetzes bestehen. In einem letzten Schritt werfen wir einen Blick auf die geplanten Verschärfungen des Nachrichtendienstgesetzes im Rahmen der Revision und die entgegenstehenden Forderungen der Zivilgesellschaft. Zu den Hintergrundinformationen des Nachrichtendienstes. Der Bundesrat hat im Jahr 1935, nachdem bekannt geworden ist, dass ein Lokspitzel der Gestapo in der Schweiz tätig gewesen ist, einen dringlichen Bundesbeschluss erlassen, betreffend dem Schutz der Sicherheit der Eidgenossenschaft. Dieses sogenannte Spitzelgesetz definierte neue Straftatbestände und ermächtigte die Bundesanwaltschaft zum Aufbau neuer Polizeidienste. Und daraus entstanden dann ein repressiver Staatsschutz, eine gerichtliche Polizei und ein präventiver Staatsschutz, eine politische Polizei. Und wenn wir nun einen Blick auf den Arbeitsfokus dieser politischen Polizei im Bundesarchiv werfen, zeichnet sich doch relativ deutlich ab, welchen Fokus diese Behörde hatte. In den 1950er etwa standen insbesondere anarchistische, antimilitaristische, kommunistische, aber auch sozialistische Bewegungen unter Beobachtung. Und in den 1960er Jahren kam dann die Überwachung der 68er Bewegung dazu. Unter dem Titel Linksextremismus wurden etwa Friedensbewegungen, Frauenorganisationen, Jugend- und Studentinnengruppen, Gewerkschaften, Anti-Atom-Bewegungen oder neomarxistische Parteien allesamt fischiert. Im Selbstverständnis des Staatsschutzes wurde natürlich der Linksextremismus und der Rechtsextremismus gleichermaßen überwacht und fischiert. Aber ein Blick ins Bundesarchiv macht doch relativ deutlich, dass er sich weitaus differenzierter und stärker auf die sogenannte radikale Linke fokussiert hat. Und das, obwohl es sich dabei ja nicht meistens nur um, wenn überhaupt, nonkonforme und dissidente Kräfte der Linken gehandelt hat. Nun, diese Überwachung gipfelte schlussendlich dann darin, dass bis 1989 rund 900.000 Personen und Organisationen aus dem linken Umfeld präventiv überwacht wurden. Und die Aufdeckung dieser Tatsache kennen wir heute unter dem Namen der sogenannten Fischen-Affäre. Während oder nach der Aufdeckung der Fischen-Affäre wurde eine parlamentarische Untersuchungskommission eingesetzt, eine sogenannte PUK, und die hat im Anschluss an ihre Abklärungen dann eine Trennung der politischen und gerichtlichen Polizei eingeleitet, was in den 1990er Jahren vorbereitet wurde. Im Jahr 2000 ist dann der Polizeibereich auf Bundesebene neu organisiert worden. Das bedeutete, dass ab 2001 dann die gerichtspolizeilichen Aufgaben ausschließlich von der Bundeskriminalpolizei vorgenommen wurden und die politische Polizei dann neu den Namen Dienst für Analyse und Prävention, DAP, trug. Und dieser DAP, der wurde dann im 2010 mit dem strategischen Nachrichtendienst SND zusammengelegt zum Nachrichtendienst des Bundes NDB. Nach dem Gesagten verstehen vielleicht etwas besser, vor welchem Hintergrund die Geschichte des neuen Nachrichtendienstgesetzes betrachtet werden muss. Der Bundesrat beabsichtigte nach der Entstehung des neuen Nachrichtendienstgesetzes, die bisherige gesetzliche Zweiteilung aufzuheben, also das Bundesgesetz über die Zuständigkeiten im Bereich des zivilen Nachrichtendienstes, das ZNDG, und das Bundesgesetz über Maßnahmen zur Wahrung der inneren Sicherheit, das BWIS, oder besser gesagt, die Inhalte dieser Gesetze, die sollten fusioniert werden in ein neues Nachrichtendienstgesetz und der Nachrichtendienst damit eine formalgesetzliche Grundlage erhalten. Dazu hat der Bundesrat dann am 13. März 2013 das Vernehmlassungsverfahren eröffnet. Die Vernehmlassung des neuen NDG dauerte vom März bis Juni 2013 und die Gesetzesvorlage, die kam daraufhin ins parlamentarische Verfahren und dort waren die Debatten relativ hitzig und intensiv. Das lag vor allem daran, dass der Nachrichtendienst des Bundes viele neue Kompetenzen und ausgeweitete Überwachungsmaßnahmen erhalten sollte. Von linker Seite wurde im National- wie auch im Ständerat gefordert, dass auf diese Vorlage gar nicht einzutreten sei, die der Bundesrat erarbeitet hat. Das wurde aber in beiden Räten abgelehnt und im Nationalrat wurden zudem Minderheitsanträge gestellt, dass diese neuen Überwachungsmaßnahmen gänzlich aus der Gesetzesvorlage zu streichen seien. Auch diese Anträge scheiterten an der bürgerlichen Mehrheit. Und es kam dann dazu, dass das Gesetz im September 2015 vom Parlament verabschiedet wurde. Zu diesem Zeitpunkt war die Zivilgesellschaft längst nicht nur Zuschauerin. Sie hatte sich bereits im Vernehmlassungsverfahren wie auch später aktiv in die Debatte um das Nachrichtendienstgesetz eingebracht. Im Vorfeld zur Schlussabstimmung im Parlament hat sich eine Allianz aus Parteien und Organisationen zum Bündnis gegen den Schnüffelstaat zusammengeschlossen und vor den Menschenrechtsverletzungen gewarnt, welche eben mit den angedachten Überwachungsmaßnahmen einhergehen würden. Kurz nach der Schlussabstimmung im Parlament lancierte die Allianz das Referendum gegen das Nachrichtendienstgesetz, welches dann auch zustande kam. Und dadurch hatte die Bevölkerung dann das letzte Wort zum Nachrichtendienstgesetz. Der Abstimmungskampf oder die Abstimmungsdebatte, die war sehr intensiv. Es schaltete sich sogar der EU-Menschenrechtskommissar ein. Er warnte vor dem Gesetz, er bezeichnete es als eine ernsthafte Bedrohung für das Recht auf Achtung des Privatlebens und er warnte sogar davor, welche Konsequenzen die gewaltige Datensammlung für das soziale Klima in der Schweiz haben könnte. Nichtsdestotrotz wurde das Nachrichtendienstgesetz am 25. September 2016 mit 65,5% Ja-Stimmen angenommen, also ziemlich deutlich. Nach diesem ersten kurzen Einblick in die Entstehung des Nachrichtendienstes und des Nachrichtendienstgesetzes lässt sich vielleicht bereits Folgendes festhalten. Der Nachrichtendienst hat sich aus Institutionen entwickelt, die eine politische Überwachung zum Ziel hatten. Und es zeichnet sich aus dem Bundesarchiv doch relativ deutlich ab, dass der Staatsschutz einen besonderen Fokus auf die linke Gesinnung gelegt hat und diese besonders differenziert überwacht hat. Und zweitens, mit dem Nachrichtendienstgesetz erhielt der Nachrichtendienst weitläufige Kompetenzen, anhand welcher tiefgreifende Eingriffe in die Privatsphäre der Bevölkerung und der Schweiz möglich wurden. Das leitet uns gleich zum nächsten Teil meines Referats ein, und zwar zu den problematischen Inhalten des Nachrichtendienstgesetzes. Aus Grund- und menschenrechtlicher Perspektive bildet sicherlich die ausgeprägten Formen der Überwachung, welche dem NDB nun zur Verfügung standen, das größte Problem. Als besonders problematisch ist hier sicherlich die genehmigungspflichtige Beschaffungsmaßnahme der Kabelaufklärung anzuschauen. Genehmigungspflichtige Beschaffungsmaßnahmen, das muss ich kurz konkretisieren, das bedeutet, dass der Nachrichtendienst zur Anwendung dieser Maßnahmen eine Genehmigung des Bundesverwaltungsgerichtes oder bei Dringlichkeit der Direktion des Nachrichtendienstes braucht. Und anhand dieser genehmigungspflichtigen Kabelaufklärung kann der Nachrichtendienst bei entsprechender Genehmigung, also E-Mails oder Suchanfragen im Internet oder etwa Internettelefonate, welche von der Schweiz ins Ausland fließen, nach bestimmten Suchbegriffen filtern und aufbewahren. Da aber nun viele Anbieter ihre Server im Ausland haben, ist fast alle Kommunikation übers Internet grenzüberschreitend. Und das heißt in letzter Konsequenz, in Realität kann der Nachrichtendienst ebenso fast die gesamte Kommunikation zwischen Personen innerhalb der Schweiz, also im Inland, überwachen. Damit kann die Kabelaufklärung also eine verdachtsunabhängige Massenüberwachung nach sich ziehen. Und das ist nach Ansicht zahlreicher Menschenrechtsorganisationen wie auch dem Menschenrechtskommissar des Europarats ein unverhältnismäßig starker Eingriff in das Recht auf Privatsphäre. Hinzu kommt dann noch, dass diese erfasste Korrespondenz mit ausländischen Geheimdiensten geteilt werden kann. Also der Nachrichtendienst des Bundes, der kann Informationen aus der Kabelaufklärung an ausländische Geheimdienste anbieten und bekommt im Gegensatz dazu Zugriff auf Daten von den Geheimdiensten im Ausland, etwa auch der NSA. Und die IT-ExpertInnen gingen in der Debatte um das Gesetz eigentlich davon aus, dass mit großer Wahrscheinlichkeit auch die Kommunikation von und unter Menschen in der Schweiz betroffen sein wird, weil sie vor der Weitergabe an diese ausländischen Geheimdienste nicht aussortiert werden. Der NDG hat schließlich auch Zugang auf den Vorratsdatenspeicher oder die Vorratsdatenspeicherung, also die Verkehrsdaten des Fernmeldeverkehrs und Internetzugangs, welche etwa die Swisscom für mindestens 6 Monate aufbewahren muss. Und die Vorratsdatenspeicherung ist grundsätzlich schon problematisch. Sie ist in der EU sogar verboten, weil sie gegen das Grundrecht auf Achtung des Privat- und Familienlebens, den Schutz der personenbezogenen Daten und das Verhältnismäßigkeitsprinzip verstößt. Und Sie können sich vorstellen, dementsprechend ist der Zugriff des Nachrichtendienstes auf diese Daten nicht minder fragwürdig. Nicht zuletzt können die vom Nachrichtendienst erworbenen Informationen in Strafprozessen verwendet werden. Und in Anbetracht dessen, dass das Strafrecht selbst immer mehr mit Präventionsaufgaben vermischt wird, ist das auch problematisch. In diesem Zusammenhang möchte ich noch erwähnen, dass die digitale Gesellschaft gegen die Vorratsdatenspeicherung und die Kabelaufklärung gerichtlich vorgegangen ist. Aktuell ist eine Beschwerde gegen Massenüberwachung mittels Vorratsdatenspeicherung vor dem EGMR, dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, hängig. Und das Bundesverwaltungsgericht wird sich materiell mit der Kabelaufklärung auseinandersetzen müssen. Wir warten gespannt auf diese Urteile und sie werden maßgebend darüber entscheiden, in welcher Form der Nachrichtendienst unsere Daten sammeln kann. Nun, die Überwachungsmaßnahmen sind das eine Problem, aber hinzu kommen noch die ganze Umsetzung des Gesetzes, also die Praxis des Nachrichtendienstes, die sich als nicht minder problematisch erwiesen hat. Und dazu stehen uns ziemlich ausführliche Berichte der Geschäftsprüfungsdelegation der Eidgenössischen Räte zur Verfügung, welche im Rahmen einer Oberaufsicht die Tätigkeiten des Nachrichtendienstes im entfernten Sinne überwacht. Sie hat sich im Jahr 2010 wie auch 2019 kritisch zur Phishing-Politik des Nachrichtendienstes geäußert. Und anhand dieser Berichte lässt sich doch relativ deutlich ablesen, welche unrechtmäßigen Praktiken der Nachrichtendienst anwendet. Hier stellen sich primär 2 Fragen. Welche Informationen darf der NDB eigentlich sammeln und sammelt er Informationen, die er nicht sammeln dürfte? Die Grundsätze der Informationsbeschaffung, die sind im Nachrichtendienstgesetz geregelt und es ist dem Nachrichtendienst untersagt, Informationen über legitime politische Betätigung und über die Ausübung der Meinungs-, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit in der Schweiz zu beschaffen. Ausnahmsweise darf er das natürlich tun, wenn eine Person oder Organisation diese Rechte ausübt, um terroristische, verbotene, nachrichtendienstliche oder gewalttätige extremistische Tätigkeiten vorzubereiten oder durchzuführen. Oder auch etwa um Abklärungen bezüglich Personen und Organisationen zu treffen, die auf der Beobachtungsliste stehen. Im Jahr 2017 hat der NDB eine folgenschwere Weisung erlassen, nach welcher die Erfassung von Meldungen nur dann verboten ist, wenn sie ausschließlich Informationen enthält, die Artikel 5 NDG widersprechen. Das bedeutet, wenn eine Meldung auch nur eine einzige Information enthält, die in den Arbeitsbereich des Nachrichtendienstes fällt und welche nicht der Bearbeitungsschranke von Artikel 5 unterworfen ist, und wir erinnern uns, also keine Information über eine politische Tätigkeit oder über die Ausübung der Meinungsversammlungs- oder Vereinigungsfreiheit enthält, dann erfasst der Nachrichtendienst den gesamten Inhalt dieser Meldung. Und was bedeutet das? Sie können es sich vorstellen, es werden tonnenweise Daten erfasst, die gemäß den Informationsgrundsätzen des Nachrichtendienstgesetzes nicht erfasst werden dürften. Das zweite Problem oder die zwei weiteren Probleme, die eng miteinander verknüpft sind, werde ich gleich gemeinsam erläutern. Das ist einerseits die Aufbewahrung respektive die Löschung von Daten und andererseits das Auskunftsrecht. Der Nachrichtendienst führt unterschiedliche sogenannte nachrichtendienstliche Informationssysteme, also Datenbanken, welche verschiedene Inhalte, aber auch ganz unterschiedliche Aufbewahrungsdauern haben. Ich habe Ihnen hier eine Liste der existierenden Informationssysteme aufgeführt und in Klammern jeweils die Aufbewahrungsdauer, dass Sie kurz verstehen, was diese Informationssysteme für Informationen enthalten. Die JASA NDB enthält alle Informationen, welche in den Aufgabenbereich von Artikel 6 NDG fallen, mit Ausnahme des gewalttätigen Extremismus. Diese Informationen landen hingegen im JASA GEXT NDB. Dann haben wir das GEVER NDB, Informationen zu administrativen Geschäften. Wir haben das ELD, wo Daten über sicherheitspolizeiliche Maßnahmen gespeichert werden. Und wir haben das OSINT-Portal, das sind dann alle Daten aus öffentlich zugänglichen Quellen, das wären Zeitungen, das Internet. Wir haben die Quattro-P, das sind Daten von Grenz- und Zollkontrollen zur Identifikation von Personen. Und wir haben das ISCO, dort sind Daten zur Steuerung der Funk- und Kabelaufklärung abgelegt. Schließlich der Restdatenspeicher, wo alles reinkommt, das nicht zugeordnet werden kann. Und wenn wir uns nun diese maximalen Aufbewahrungsdauern anschauen, dann wird schon ziemlich deutlich, dass diese sich total unterscheiden. Also wir haben je nach System wirklich riesige Unterschiede in der maximalen Aufbewahrungsdauer. Und was noch hinzukommt, ist, dass viele Daten beim Nachrichtendienst nicht einem Datenobjekt, also einer Person oder einer Organisation zugeordnet sind, sondern eigentlich nur über eine Freitextsuche aufzufinden sind vom Nachrichtendienst. Und dadurch wird die Bestimmung der Aufbewahrungsdauer sehr viel schwieriger. Und das resultiert dann eigentlich darin, dass der Nachrichtendienst viele Informationen nicht fristgerecht löscht. Nun, hinsichtlich der personenbezogenen Daten besteht in den Informationssystemen ein Auskunftsrecht. Für die meisten Datenbanken gilt da das Auskunftsrecht gemäß Datenschutzgesetz. Also Sie können als Organisation oder Person beim Nachrichtendienst ein Gesuch auf Auskunft stellen und der Nachrichtendienst muss dann gemäß Datenschutzgesetz Informationen erteilen, über welche Daten er gesammelt hat oder eben ob er keine gesammelt hat. Aber der NDB kann dieses Einsichtsrecht natürlich einschränken, und zwar, wenn das überwiegende öffentliche Interesse besteht oder dasjenige von Dritten es erfordert oder wenn durch die Auskunft der Zweck eines Strafverfahrens oder eines anderen Untersuchungsverfahrens gefährdet würde. Das Problem in der Praxis des Nachrichtendienstes mit Blick auf das Auskunftsrecht ist eigentlich, dass wenn der NDB eine Auskunft aufschiebt oder diese verweigert, oder diese einschränkt, so betrifft das nicht nur eine spezifische, sensible Information, sondern auch alle anderen Informationen zur geschuchstellenden Person oder Organisation in allen anderen Informationssystemen. Einfach als Beispiel, wenn mein Name in einem schützenswerten Quellenbericht in der Datenbank zu gewalttätigem Extremismus vorkommt, obschon ich überhaupt nicht im Fokus der Ermittlungen stehe, so würde ich etwa auch keine Informationen über die Presseartikel, die etwa in der JASA-NDB abgelegt sind, erhalten und wo ich erwähnt werde. Das könnte auch das OSINT-Portal betreffen, wo alle öffentlich zugänglichen Quellen drin sind. Zweites Problem hinsichtlich des Auskunftsrechts ist sicherlich, dass das Nachrichtendienstgesetz abschließend regelt, welche Informationssysteme dem Auskunftsrecht unterstehen. Und soweit ich weiß, betreibt der Nachrichtendienst zwei weitere Informationssysteme, welche im Gesetz nicht genannt sind und für die dementsprechend auch keine Auskunftsregelung besteht. Schließlich ist es dem Nachrichtendienst auch erlaubt, zwischen den Informationssystemen Daten und Informationen hin und her zu schieben und diese in mehreren Informationssystemen gleichzeitig aufzubewahren. Das bedeutet im Endeffekt, wir haben dann eine Information, für welche mehrere Aufkunftsverfahren gelten. Und das ist natürlich rechtlich nicht haltbar. Nicht zuletzt sind immer mehr Daten in den Datenbanken des Nachrichtendienstes nur per Freitextsuche auffindbar. Und die Resultate dieser Freitextsuchen, die hängen maßgebend von den gewählten Suchbegriffen, aber auch vom Aufwand und dem persönlichen Suchverhalten der MitarbeiterInnen des Nachrichtendienstes ab. Und damit ist einfach die Vollständigkeit der Auskünfte vom Nachrichtendienst nicht gewährleistet. Und die GesuchstellerInnen erhalten einfach unvollständig Einsicht in ihre Staatsschutzakten. Vielleicht hier noch, dass Sie sich vorstellen können, wie viele Daten der NDB so sammelt. Er hat der Geschäftsprüfungsdelegation der Eidgenössischen Räte im Oktober 2019 mitgeteilt, dass er 3,3 Millionen Presseartikel aus der JASA-NDB löschen will, die älter als 2 Jahre sind. Also wir sprechen hier von einer unglaublich großen Datensammlung. Das Fazit der Geschäftsprüfungsdelegation ist nach dem Gesagten relativ ernüchternd. Der NDB erfasst und bearbeitet im Widerspruch zu den rechtlichen Vorgaben Informationen über die politische Betätigung und die Ausübung der Meinungs-, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit. Er besitzt eine unüberschaubare Datenmenge, er speichert Daten zu lange und er erteilt nicht fristgerecht und unvollständig Auskunft. Nun, bis anhin haben wir uns sehr theoretisch mit den Problemen rund um das Nachrichtendienstgesetz und die Praxis des Nachrichtendienstes auseinandergesetzt. Und ich möchte doch nun anhand eines Beispiels aufzeigen, was das in der Praxis bedeutet, diese Fischierung. Ein gutes Beispiel dazu ist die NGO Public Eye. Die Organisation ist ein Verein, der sich dafür einsetzt, dass Schweizer Unternehmen und auch die Schweizer Politik auf der ganzen Welt die Menschenrechte einhält. Und sie ist aus der Erklärung von Bern entstanden und war die erste entwicklungspolitische Organisation der Schweiz. Und Public Eye besitzt eine sagenhafte Fische von mehr als 431 Einträgen. Und in diese Fische hat sie in ihrem Magazin vom Januar 2022 Einblicke gewährt. Und ich möchte nun im Zusammenhang mit der ganzen Überwachung von Public Eye ein paar Informationen doch nennen. Bei der ersten Gegenveranstaltung zum WEF, welche von der damaligen Erklärung von Bern veranstaltet wurde, hat die DAP, das ist eben die Vorgängerorganisation des Nachrichtendienstes Bundes, Daten von über 400 angeblich gewaltbereiten GlobalisierungsgegnerInnen an den italienischen Geheimdienst weitergegeben. Im Jahr 2002 wurde eine Reise der Erklärung von Bern ans Sozialforum in Italien fischiert. Delegation sei an der Grenze kontrolliert worden und habe einen Workshop in Florenz abgehalten. Hinzu kommt ein Auszug vom Bericht Innere Sicherheit der Schweiz 2002. In der Fische wird Public Eye genannt und es wird festgehalten, dass die Organisation sich nicht deutlich genug oder weniger als andere Organisationen von Gewalt distanziert. Schließlich landet Public Eye im Jahr 2019 auch im Internetmonitoring Linksextremismus. Grund dafür war lediglich ein Auftritt an der zivilgesellschaftlichen Gegenveranstaltung zum Gipfel der RohstoffhändlerInnen in Lausanne. Unabhängig von Public Eye hier noch ein paar weitere Beispiele. Ich möchte gerne noch das Fischenskandal 2.0 erwähnen. Im Jahr 2005 hat der MdB eine Staatsschutzdatenbank namens ISIS eröffnet mit 76.000 angeblich gefährlichen Personen. Im Jahr 2010 war diese bereits auf 200.000 Personen angewachsen. Und auf Geheiß der Geschäftsprüfungsdelegation der Eidgenössischen Räte hat der Nachrichtendienst die Datenbank dann bereinigen müssen. Das hat er auch getan bis 2012. Und diese Datenbank ist dann auf 60.000 Einträge geschrumpft. Und das heißt für uns, dass mindestens 140.000 Einträge eigentlich unrechtmäßig vorgenommen wurden. Und noch ein jüngeres Beispiel, das vor rund 4 Wochen an die Öffentlichkeit gekommen ist. Der Bereich Cyber des Nachrichtendienstes hat zwischen 2015 und 2020 für die Informationsbeschaffung zu möglichen Cyberangriffen in rund 100 Fällen Informationen beschafft, die dem Fernmeldegesetz unterstehen, und dafür hätte es eine Bewilligung gebraucht. Die hat der Nachrichtendienst oder der Bereich Cyber jedoch nicht eingeholt. Hier wurde nun eine Administrativuntersuchung eingeleitet. Nun mag es nach dem Gesagten erstaunen, aber bereits 5 Jahre nach dem letzten Ausbau der nachrichtendienstlichen Kompetenzen steht wieder eine Revision des Nachrichtendienstgesetzes auf dem Plan. Der Bundesrat hat im Januar 2021 auf ein Postulat geantwortet und einen Bericht veröffentlicht zum Thema griffige Instrumentarien gegen Gewaltextremismus. Und er hat in diesem Bericht verlauten lassen, dass der Nachrichtendienst künftig wohl nicht nur terroristische Gruppierungen, sondern auch gewaltextremistische Gruppierungen mit genehmigungspflichtigen Beschaffungsmaßnahmen überwachen können müsse. Das würde dann auch die digitale Überwachung sogenannter gewalttätiger ExtremistInnen ermöglichen. Es ist jedoch völlig unklar, welche Personen und Organisationen in diese Kategorie fallen würden. Und gemäß Bundesrat existiert auch keine allgemein anerkannte Definition des Begriffs gewalttätiger Extremismus. Er lässt hierzu lediglich verlauten, dass Extremismus und gewalttätiger Extremismus sicherlich gemeinsam hätten, dass freiheitlich-demokratische Ordnung und Rechtsstaat abgelehnt würden. Wir können uns also ganz konkret überlegen, was das in der Praxis bedeuten könnte, wenn zum Beispiel andere Organisationen wie Public Eye im Internetmonitoring Linksextremismus landen. Das könnten ja auch klimaaktivistische Organisationen oder kapitalismuskritische AktivistInnen sein. Und in diesem Fall wäre es dann dem Nachrichtendienst überlassen, zu entscheiden, ob solche Gruppierungen und AktivistInnen die freiheitliche demokratische Ordnung und den Rechtsstaat ablehnen und ob zum Beispiel Sitzstreiks oder unbewilligte Demonstrationen oder das Verbarrikadieren einer Bankfiliale als gewalttätig zu qualifizieren ist. Und wenn wir uns das so plastisch vorstellen, wäre es doch auch theoretisch möglich, dass die Mobiltelefone von AktivistInnen des Klimastreiks oder NGO-Mitarbeitende überwacht würden. Solche gefährlichen, unbestimmten Rechtsbegriffe wie gewalttätiger Extremismus, das ist im präventiven Bereich nicht unbedingt etwas Neues. Wir haben auch im Polizeimaßnahmengesetz, im PMT, welches letztes Jahr von den StimmbürgerInnen angenommen wurde, Begriffe wie terroristische GefährderInnen oder konkrete Anhaltspunkte aufgefunden, und diese unbestimmten und auslegungsbedürftigen Begriffe, die räumen der Polizei und wie in diesem Beispiel der Nachrichtendienst einen erheblichen Ermessensspielraum ein. Und in letzter Konsequenz kann das dann einfach zu unverhältnismäßigen und willkürlichen Eingriffen in die Grund- und Menschenrechte führen. Wann die Vernehmlassung für das neue Gesetz starten wird, ist aber aktuell wieder unklar. Ursprünglich war sie zwischen November 2021 und Februar 2022 angesetzt. Sie ist jedoch dann von einem Tag auf den anderen von der Publikationsplattform des Bundes verschwunden. Nun, wir kommen schon zum Ende meines Referats. Ich möchte noch ganz kurz die zivilgesellschaftlichen Forderungen einräumen. Im Rahmen der NGO-Plattform Menschenrechte Schweiz besteht innerhalb der Arbeitsgruppe Sicherheit sicher der Konsens, dass eine Ausweitung der Kompetenzen des Nachrichtendienstes zurzeit absolut Fehl am Platz ist. Wir sprechen hier und das bestätigt ja auch die Geschäftsprüfungsdelegation der Eidgenössischen Räte, von einer wirklich ausufernden und unrechtmäßigen Fischierung, einer überbordenden Datenmenge innerhalb dieser Informationssysteme und einer fraglichen Auslegung bestimmter Gesetzesgrundlagen. Zudem ist das Auskunftsverfahren unzulänglich und wir haben keine funktionierende unabhängige Aufsicht über den Nachrichtendienst. Aus diesem Grund ist es unserer Meinung nach notwendig, dass die Schweiz diese Missstände aufarbeitet und untersucht und dass so schnell wie möglich ein funktionierendes Aufsichtsorgan eingerichtet wird. Zu guter Letzt, je mehr sich der Nachrichtendienst für seine Fischierung rechtfertigen muss, umso besser. Ich habe Ihnen deshalb einen Link der NGO Grundrechte.ch auf die Folie gesetzt, anhand welcher Sie oder Ihre Organisation beim Nachrichtendienst ein Gesuch um Einsicht in die Staatsschutzakten stellen können. Nun, ich hoffe doch sehr, dass ich mit dieser kleinen Einführung in ein doch sehr großes Thema diese komplexe Materie Ihnen etwas näher bringen konnte. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn einige von Ihnen sich auch künftig dafür interessieren und ich vielleicht das eine oder andere Auskunftsgesuch anregen konnte. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und stehe Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung.
So, das ist jetzt der Vortrag von der Valentina. Es sind jetzt auch schon Fragen eingegangen, die wir jetzt nachfolgend im Q&A behandeln. Ich würde gerade anfangen mit der offensichtlichen Frage, weil ich habe einen Fehler gemacht beim Moderieren. Ich habe von Human Rights Watch geredet und tatsächlich sind sie von humanrights.ch. Darum, Valentina, gerade die erste kurze Frage. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen den beiden Organisationen?
Ja, merci vielmals. Ich kann das relativ kurz erklären. Also Human Rights Watch ist eine sehr viel grössere Organisation, die auch im internationalen Kontext arbeitet. Und wir von Human Rights CH, wir fokussieren uns auf Menschenrechte oder Menschenrechtsverletzungen in der Schweiz. Und das ist der entscheidende Unterschied. Ich kann vielleicht auch noch schnell sagen, bei Human Rights CH, wir sind in Bern, in Langasse am Arbeiten und unser prominentestes Projekt ist sicher die Informationsplattform, wo man auf www.humanrights.ch abrufen kann. Aber die Organisation hat auch noch andere Projekte, also eine Fachstelle im Rassismusbereich, eine Fachstelle zum Thema Freiheitsentzug und koordiniert auch noch die NGO-Plattform Menschenrecht Schweiz.
Gut, vielen Dank für die Antwort. Kommen wir gerade zu den nächsten. Und zwar fangen wir gerade bei der Frage vom Klackspatt an. Er hat die Frage, und zwar, ob nicht eigentlich der NDB schon das Problem hat, wie viele Daten verschlüsselt sind und woher sie denn können wissen, ob sie die Nachrichten überhaupt sammeln dürfen oder nicht.
Also es ist ja so, dass eigentlich die Telekommunikationsanbieter oder AnbieterInnen, die sind wie verpflichtet, die Datensignale, die sie erfasst haben, an das Zentrum für elektronische Operationen, ZEO, weiterzuleiten. Und dadurch, dass das eben auch Telekommunikationsdienstleistungen eingeschlossen sind, heisst es, dass auch Festnetz, Mobilfunknetz, Internettelefonie, Internetzugänge und alles muss weitergeleitet werden. Und das bedeutet eigentlich, dass angebrachte Transportverschlüsselungen auch müssen aufgehoben werden, bevor die Daten weitergeleitet werden. So, dass der Nachrichtendienst dann auch wirklich kann schauen kann, ob jetzt da die Schranken berührt sind oder nicht und ob er das darf erfassen oder nicht.
Wenn das nicht möglich ist, dass man die aufheben kann, die Verschlüsselung, dann müssen sie es verwerfen.
Also nein, also TelekommunikationsanbieterInnen sind schlicht verpflichtet, die Verschlüsselung aufzuheben, wenn sie das am Nachrichtendienst zustellen.
Okay, also das, was nicht aufheben werden kann, würde dann aber auch nicht weitergeleitet werden von der Telekommunikation her. So eigentlich ja gemeint, oder? Also es ist oder so, wird dann einfach nur informiert, dass eine Kommunikation stattgefunden hat?
Also sobald die Kommunikation über das, also ins Ausland ist gegangen, hat der Nachrichtendienst eigentlich so wie die gesetzliche Grundlage, dass er darf überwachen. Und dementsprechend sind auch die AnbieterInnen verpflichtet, die Informationen eigentlich weiterzuleiten.
Okay, gut. Dann gehen wir zu der nächsten Frage. Dort ist es darum gegangen, dass die illegale Überwachung von der NDB nachträglich legalisiert und demokratisch legitimiert wird, üblicherweise. Und darum ist auch die simple Frage, wie man denn das in der Praxis trotzdem könnte kontrollieren und transparent machen. Relativ schwierige Frage, oder?
Ja, also man sieht ja eigentlich jetzt, dass einerseits haben wir zwar gesetzliche Grundlagen, aber in dem Sinn werden die nicht immer eingehalten und die gesetzlichen Grundlagen an sich sehen eigentlich schon eben Eingriffe in die Grund- und Menschenrechte vor, die eigentlich problematisch sind. Und was ja eigentlich ein grosser Diskussionspunkt ist, war, bei diesem Gesetz in der Vernehmlassung und auch näher, ist, dass das Aufsichtsorgan, das ADNB, das eingerichtet wurde, das befindet sich innerhalb vom VBS, also es befindet sich innerhalb der Bundesverwaltung. Und es sind sehr grosse Zweifel angebracht worden, ob das zulässig ist, ob so eine unabhängige Aufsicht gewährleistet kann werden. Und man sieht eigentlich so ein bisschen an den aktuellen Beispielen, dass das nicht der Fall ist. Weil wir haben eigentlich all die Missstände, die man sieht, die beim Ende beherrschen, das haben wir eigentlich über die Geschäftsprüfungsdelegation von der eidgenössischen Räte so ein bisschen erfahren, und die ADNB, die hat eigentlich keine Untersuchungen zu diesen Problematiken tiefgreifend die Untersuchungen durchgeführt und hat auch nicht Alarm geschlagen. Also es macht jetzt nicht den Eindruck, als würde die Aufsicht funktionieren. Und dementsprechend ist eine Forderung von uns eben, dass das einfach wirklich ein funktionierendes Aufsichtsorgan braucht.
Gut. Dann würde ich sagen, nehmen wir noch etwas Aktuelles, gerade jetzt, wo aktuell ist, als letzte Frage, und zwar: Siehst du, dass eben jetzt durch den Ukraine-Krieg echt schon bereits Sachen in der Pipeline sind, die auf uns zukommen?
Also in welchem Zusammenhang jetzt? Mit
jetzt ist schwierig und jetzt geht es um Nachrichtendienst. Also meistens sind das doch auch die Gelegenheiten, die der Nachrichtendienst nutzt, um seine Kompetenzen zu erweitern.
Ja, klar. Also wir haben ja die Revision, die auf dem Weg ist, und der Bundesrat hat ja schon wie angedeutet, dass eben eigentlich die Begriffe oder sich ein bisschen ausgeweitet werden oder die Kompetenzen wieder ausgeweitet werden. Und ich nehme an, da werden sicher aktuelle Konfliktlagen als Begründung herbeizogen werden. Das wird immer wieder gemacht, und es darf einfach ja die Rechtsstaatlichkeit nicht aushebeln.
Okay. Ja, auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema, und auch danke für den Vortrag soweit.